Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wahrscheinlich wir alle stehen unter dem Eindruck der Bilder und Nachrichten, die wir aus Japan bekommen haben und sind froh und dankbar, dass unser Gemeindemitglied Thomas Klote offenbar bisher unbeschadet ist. Sind auch froh, dass Rudi Tövs noch rechtzeitig den Abflug bekommen hat. Er war durch die Firma bedingt dort, ist wohlbehalten wieder hier. Thomas Klote hat uns einen Vers genannt, den ich hier gerne lesen möchte. Aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und es ist gut, wenn man sich auf Gott, den Schöpfer, und der so viel mehr vermag als wir, verlassen kann. Wir wollen gleich nach dem ersten Lied auch für die Situation, für die Menschen dort beten. Aber jetzt zunächst beginnen wir mit dem Lied, wenn wir singen, wenn wir beten. Wollen es jetzt so halten, dass ich zunächst für den Gottesdienst bete und dass danach vielleicht 4 aus dem Saal oder 5, je nachdem, wie es euch auf dem Herzen liegt, für die Situation in Japan, die Menschen dort, die Verantwortlichen, die da aufräumen müssen, beten, natürlich auch für die, die von unserer Gemeinde dort sind. Und wir stehen dazu auf. Himmlischer Vater, danke, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu dir kommen können. Es sei klein oder groß. Dein Arm ist niemals zu kurz, dass du nicht helfen könntest. Und so kommen wir vor dich mit allem, was uns bewegt und wollen uns eins machen vor dir, unsere Bitten vor dich tragen. Und wir sind gewiss, dass du uns erhörst, wenn wir dich anrufen. Du hast so gesagt, willst du uns erhören, und umgekehrt wollen wir aber auch offene Ohren, offene Herzen haben, wenn du uns rufst, wenn du zu uns sprichst. Auch das erwarten wir heute. Jeder von uns soll von dir angerührt werden, von deinem Reden, von deiner Liebe, von dem, was du uns zu geben hast. Ja, wir denken an die Kranken in unserer Gemeinde, die nicht dabei sein können. Denken an Franz Tövs, der noch einmal in die Klinik musste, weil es Komplikationen gegeben hat. Bitten dich da herzlich um dein Erbarmen um ihn, dass es sich noch zum Guten wendet. der bald seine Rehabilitationsmaßnahme fortsetzen kann. Wir bitten für die Kinder im Hause in den verschiedenen Gruppen, dass sie dort an dein Wort herangeführt werden und es ihnen lieb wird, ebenso im biblischen Unterricht, wo Rolf Cyrus über Götter und Götzen spricht. Danke für die Möglichkeiten, sich hier in Freiheit zu versammeln, und so bitten wir auch für die Gottesdienste in unserer Stadt, in unserem Land, dass du dort dabei bist und zu den Menschen sprichst. Amen. Wir bringen dürfen und dass wir unsere Gebete bei dir gut aufgehoben wissen, weil du Gebete erhörst. Oder wünschen uns, dass möglichst viele Menschen das erleben, dass du der Fels bist, der nicht wankt, und sich auf dich verlassen und bei dir Schutz und Geborgenheit finden. Amen. So, können wir uns wieder setzen. Ich lese einige Verse aus dem Lukas-Evangelium, die uns auf das Thema der Predigt hinführen. Aus Kapitel 6, ab Vers 43. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ich spreche jetzt ein kurzes Gebet für die Kollekte. Wir können sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Begabung, die du in die Gemeinde gegeben hast, Dienste zu übernehmen, dass es da an nichts fehlt. Danke dir auch für die Möglichkeiten, Projekte zu finanzieren, und bitte dich jetzt, dass du uns die Herzen öffnest, zusammenzulegen von dem, was wir gut erübrigen können, damit deine Gemeinde hier wachsen kann, aber vor allem damit dein Wort ausgebreitet wird in dieser Stadt. Amen. Während der Kollekte für unsere Gemeinde singen wir das Lied »Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist«.
Wir schauen nach Japan, wir beten für Japan, Menschen machen sich auf den Weg nach Japan. Und wenn wir darüber nachdenken, was sind wohl die Beweggründe dieser Menschen, die sich da auf den Weg machen, um zu helfen, dann denken wir vielleicht daran, dass es eine ethische Überzeugung ist, die sie leitet. Nicht nur Christen wollen ja helfen, sondern auch Menschen guten Herzens, guten Willens, die sagen, da sind Menschen in Not und darum gebietet es mir, mein Inneres dort zu helfen, dorthin zu gehen, dabei zu sein. Andere Leute werden das vielleicht als Pflicht empfinden, vielleicht auch die Menschen, die beruflich damit befasst sind. Das ist nun mal ihre Aufgabe. Wenn sie gesandt werden, müssen sie dorthin gehen, müssen sich einem kollabierenden Atomkraftwerk möglicherweise nähern, weil die Pflicht es ihnen gebietet. Und es gibt sicher auch politische Interessen und politische Überlegungen, die da sagen, wir müssen unseren Freunden helfen in der Regierungs- oder in der Erklärung. Gestern von unserer Kanzlerin wurde ja das Wort der Freundschaft ganz häufig bemüht und gebraucht. Wir wollen zeigen, dass wir zusammengehören. Wir wollen zeigen, dass wir eins sind, als Völkergemeinschaft zusammenstehen. Hilfe in Japan. Wenn wir darüber nachdenken, dann kann es auch sein, dass Menschen sagen, ich möchte einfach helfen. Ich möchte vielleicht auch als Christ helfen, weil mir das Gebot der Nächstenliebe gebietet, weil es mir Jesus aufs Herz legt, weil er mir sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und solche Liebe erfordert oft genug Opfer. Solche Liebe erfordert, dass wir unser Ich, unser Sein, unsere Eigenperson zurückstellen zum Wohl anderer. So hat es auch Jesus getan. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war auch für Jesus selber ein elementares Wort, ein Wort, das sein ganzes Leben und Handeln bestimmt hat. Er wurde Mensch, gab seine Gottessohnschaft im Himmel auf, um hier auf der Erde zu sein, als Gottes Sohn unter Menschen. Und er hat sein Leben gegeben. Wir sind in der Passionszeit, wir feiern heute das Abendmahl und das ist der äußerste Ausdruck seiner Liebe zu uns Menschen, seiner Nächstenliebe. Größere Liebe hat niemand, als dass einer sein Leben gibt für den Nächsten. Die Ursache der Liebe kommt also für Jesus von seinem Vater her, der Vater, der ihn sendet. So wie sich heute Menschen gesandt fühlen, von der Liebe gesandt dort zu den Menschen in Japan. Braucht es also die Liebe, die Nächstenliebe, immer einen besonderen Anlass, dass wir uns aufmachen und sagen, jetzt wollen wir aber beten, jetzt wollen wir aber tun, jetzt wollen wir dabei sein? Ich glaube, die Liebe als Alltagsgeschehen braucht keinen besonderen Anlass. Die Liebe als Alltagsgeschehen braucht keinen besonderen Anlass und nicht mal ein erklärtes Ziel. Denn Liebe an sich, Nächstenliebe, erklärt alles, macht christlichen Glauben transparent, durchschaubar. Liebe erklärt alles, Liebe macht alles klar. Ist es wirklich so einfach? Das Wort, das wir hörten aus dem Lukas-Evangelium von dem Baum, der gute Frucht trägt. Das ist ja etwas, was Jesus wie selbstverständlich beschreibt. Ein guter Baum trägt gute Früchte. Von einem schlechten Baum, von Disteln kann man keine Datteln ernten und keine Trauben, aber ein guter Baum, der trägt gute Früchte. Aber was macht einen guten Baum zu einem guten Baum? Was bedarf es für diesen Baum an Lebensumfeld? Nun, wenn wir über Pflanzen nachdenken, dann ist klar, was Pflanzen brauchen, was auch ein Baum braucht. Er braucht eben Licht, er braucht Wasser, er braucht Versorgung, Nährstoffe des Bodens. Wachstumsbedingungen eines Baumes vergleichbar den Wachstumsbedingungen eines Christen. Denn auch wir brauchen Nährstoff, wir brauchen Ausrüstung, dass Liebe, Nächstenliebe wirklich wird. Und der allererste Nährstoff, der bedeutsamste für uns darin, ist, dass wir selbe Liebe erfahren haben. Gestern erzählte jemand im Männerfrühstück eine kleine Anekdote, die fand ich ganz nett, nämlich jemand sitzt im Schnee fest, ist ja noch nicht so lange her. 2-3 Leute fangen an zu schieben, ein junger Mann steht daneben, schiebt nicht, wird angesprochen von dem Gemeindemitglied. Du kannst doch mitschieben helfen, zu dritt, zu viert kriegen wir es hier raus. Sagt er, ist das mein Wagen? Liebe motiviert uns, Liebe zu üben. Wenn wir Liebe empfangen haben, sind wir bereit, vielleicht auch befähigt, ermächtigt, begeistert gar, Liebe weiterzugeben. Ganz schlicht Nächstenliebe zu üben. Und Nächstenliebe üben, dann merken wir, das hat nicht etwas mit eigenem Vorteil zu tun, wie in diesem Beispiel von dem Schnee, sondern es hat etwas mehr mit einem inneren Haltung, mit einem inneren Gewissen zu tun, mit einer Überzeugung. Die Liebe treibt zur Nächstenliebe. Und deswegen braucht sie auch keine Erlaubnis, sie braucht auch keine Einladung. Liebe erfordert keine Regeln. Jesu Geheimnis der praktischen Liebe war es, dass er Gott nicht im Weg stand, sondern dass er bereit war, für Gott zu gehen, sich für uns einzusetzen. Der gute Baum bringt gute Frucht. Bin ich ein guter Baum? Nun, die Antwort darauf ist ziemlich leicht zu finden, nämlich indem wir uns fragen, geht die Liebe, unsere Liebe zu anderen Menschen über? Dann sagt Jesus, bist du ein guter Baum. Also nicht so sehr kompliziert, nicht etwas ganz Theoretisches, sondern etwas ganz Praktisches. Führt Liebe in meinem Leben dazu, dass ich anderen Menschen Liebe erweise? Führt mein Christsein, dass ich von Jesus Christus geliebt bin, dazu, dass ich andere Menschen liebe? Ein guter Baum trägt gute Frucht. Auf eurem Zettel, den ihr bekommen habt am Eingang der Tür, steht eine erste Frage, nämlich wo hast du in der vergangenen Woche konkret Liebe erfahren? Das ist eine Anregung zum Gespräch. Wir sind ja heute mit dem Essen zusammen nach dem Gottesdienst. Und wer dabei sein will oder dabei sein wird, kann ja auch mal über diese Fragen dieses Gottesdienstes nachdenken. Wo habe ich in der vergangenen Woche ganz konkret Liebe erfahren? Gab es da einen Mensch, der mir Liebe gezeigt hat? Wachstum hat etwas mit Vermehrung zu tun. Noch einmal das Wort Jesu, der gute Baum trägt gute Frucht. Da, wo also Liebe erfahren wird, da vermehrt sie sich. Das ist ein natürlicher Vorgang. Wo aber Böses erfahren wird und Böses in einem Menschen sich einnistet, das ist auch ein natürlicher Vorgang, vermehrt sich keine Liebe. Da wächst nichts, sondern da zieht der Tod ein. Da zieht eine Haltung ein von Gleichgültigkeit. Ist das mein Wagen oder was? Man sagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert. Das ist ja ein ernstes Wort, wenn wir es mal als Christen denken, für uns buchstabieren. Glaube erwartet, Christus erwartet von uns Taten der Liebe. Er erwartet von uns, dass sich unser Glaube fortpflanzt in guten Werken. Er erwartet, er rechnet damit, dass man daran einen guten Baum erkennen kann. Also, dass man daran auch einen Christen erkennt. Einfach formuliert, entweder wir leben jetzt oder der richtige Zeitpunkt kommt für uns nie, Liebe zu üben. Entweder wir lieben jetzt oder unser Alltag bleibt ohne Gottes Gegenwart, bleibt ohne Frucht. Vor einiger Zeit, schon länger her, hatte ich eine Beobachtung gemacht. Es ist ein Morgen wie jeder andere gewesen. Das Bad ist besetzt, die Kinder spät dran, schnell noch das Frühstück fertig machen. Ihr kennt vielleicht solche Situationen. Und dann noch ein rascher Blick in die Tageszeitung und hier Kaffee getrunken, dort gelesen und wie lange das dauert, bis der Kaffee kocht. Vielleicht habt ihr eine Kaffeemaschine, wir hatten damals einfach einen Kaffeekocher. Also so ein Teil, wo man das Wasser erhitzt, bis es kocht und dann übergießt in einen Trichter. In dem Trichter ist das Kaffeepulver. System verstanden? Also jetzt das Wasser noch in den Kaffeefilter schütten und zugleich den Toaster im Auge behalten, und da ist es passiert. Eine schwarze Flut kochend heißes Wasser überschwemmt den Filter. Und ich sehe es vor mir, unaufhaltsam ergießt sich diese schwarze Brühe, die läuft zunächst über die Anrichte, dann kommt sie zur Kante und tropft herunter. Damit aber nicht Schluss, es geht immer weiter. Das ist Tschernobyl ganz klein. Eine qualmende Brühe am Küchenschrank herunterlaufend, du fasst danach und verbrennst dich. Eine schwarze Lache aus Kaffeemehl bildet sich in einer Pfütze auf den Küchenfliesen. Das hat mir gerade noch gefehlt, solch eine Schweinerei. Und da kommt es mir in den Sinn. Suchen wir im Leben mit Jesus Christus nur den Eigennutz aus der Beziehung mit Jesus zu ziehen, dann macht Glaube wenig Freude. Das Problem ist, wenn wir uns wünschen, immer mehr von Jesus in unser Leben hineinzufüllen, immer mehr von ihm überfließend von seiner Liebe zu erfahren, und wenn wir gleichzeitig nicht wie ein Trichter funktionieren, der weit geöffnet davon abgibt, dann laufen wir förmlich über. Es geht uns dann wie die überlaufenden Kaffeefilter. Unser Glaube zerfließt zu einer unansehnlichen Brühe. Wir können es einfach nicht mehr fassen, wir können es bald auch nicht mehr hören. Die Gedanken kreisen immer darum, wie uns Jesus Hilfe sein kann und was er uns noch geben soll für unser Leben. Aber auf diese Art, ihr Lieben, kommt nie die Zeit, wo wir sagen werden, Herr, jetzt ist genug, ich bin so reich beschenkt, danke, nun gebe ich ab. Jetzt gebe ich ab, jetzt denke ich an die anderen. Wenn wir immer nur wie so ein Kaffeefilter mehr und mehr empfangen wollen, ohne gleichzeitig kontinuierlich abzugeben, laufen wir über, im Bild gesprochen, der Glaube verliert seinen Sinn. Lieben wir Jesus, weil wir ihm alle unsere Wünsche präsentieren können, dann werden wir ihn vermutlich am liebsten für uns behalten wollen. Aber das Umgekehrte ist es, was den Glauben interessant macht, nämlich Liebe weitergeben. Der gute Baum, sagt Jesus, der trägt gute Frucht, da breitet sich etwas aus. Da ist kein Engpass, der sagt, ich will aber einfach nur Frucht haben und mein Baum, der soll volle Birnen, Äpfel und weiß ich was hängen, aber abgeben, pflücken soll die keiner. Jesus sagt, das ist verrückt, so funktioniert Glauben nicht. Dazu bin ich nicht gekommen, um die Liebe in eure Herzen auszugießen durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes in unserem Leben zieht sich zurück, wo wir sagen, danke, dass du mich so reich beschenkst, das ist echt klasse. Aber geben will ich davon nichts. Darum meine zweite Frage auf dem Zettel, wo hast du in der vergangenen Woche konkret Liebe geübt? Wo bist du einem Nächsten Nächster gewesen? Wo hast du in der Woche, die jetzt zu Ende geht, einem Menschen Gutes getan? Wo hast du ihn erfahren lassen, dass dieser Mensch dir wertvoll ist? Ein Bekannter oder ein Fremder? Wo hast du etwas von dem Licht Gottes in diese Welt getragen? Jesu Liebe und seine Passion gehören ja unmittelbar zusammen. Jesus und seine Liebe hat ihn das Leben gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Wir haben das eben in einem Gebet schon gehört, den Wochenspruch für diese Woche, Psalm 91. Gott selber sagt, er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm. Ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Das klingt zunächst so wie unser altes Modell, das wir gerade betrachtet haben. Ich liebe Gott und ich werde bewahrt und ich bekomme immer mehr und meine Kaffeetüte, die wird eben immer größer. Aber dieses Wort auf Jesus Christus ausgesprochen hat ja noch einen anderen, einen tieferen Sinn. Nämlich mit diesem Wort kam die Weisheit Israels irgendwann in Fragen, in Not, in eine Krise. Und die Krise der Weisheit war, das stimmt so doch einfach nicht, dass wer liebt, immer Gutes bekommt. Sondern die Erfahrung ist, auch wer liebt, erfährt Schmerz. Auch wer liebt, bringt Opfer. Gerade wer liebt, erfährt dies. Gott sagt, er hängt mit mir, an mir, mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren. Was bedeutet das für Jesus Christus? Hat der Vater seinen Sohn vom Kreuz runtergeholt? Hat er ihn dieser Art bewahrt? Selbstverständlich nicht. Denn wäre es so, hätten wir heute nicht Anteil am Abendmahl an ihm. Hätte Jesus seine Liebe im Sinne eines Handels verstanden, würden wir heute nicht das Abendmahl feiern. Wir würden weder das Brot schmecken für den Leib, der für uns gebrochen ist, noch würden wir aus diesem Kelch trinken das Blut, das für uns vergossen wurde. Liebe, das hat also nichts mit Belohnung von Menschen zu tun. Und das ist die große Erkenntnis auch alttestamentlicher Weisheit gewesen. Es muss noch eine andere Dimension gehen. Die Liebe geht in der weltlichen Ebene, in der waagerechten Ebene nicht auf. Und für Christus hat sich dieses Wort beinhaltet, bewahrt, und deswegen ist es auch ein Psalm auf sein Leben und sein Sterben gesprochen. Denn Gott hat ihn errettet, er hat ihn bewahrt, weil er ihn geehrt hat, und er hat ihn in Sicherheit gebracht, in der Herrlichkeit. Wenn er mich ruft, dann antwortete ich. Jesus hat die Antwort des Vaters erfahren. Wenn er in Not ist, dann bin ich bei ihm. Also Liebe ist nicht an Orte, an Verhältnisse, nicht an Aufgaben und Berufe gebunden, und Liebe, Nächstenliebe, ist schon gar nicht gebunden an das System von Invest und Gewinn. Gott lieben ist immer und überall möglich. Und deswegen dritte Frage auf dem Zettel: Was kann mir helfen, den Gottesdienst des Alltags wieder zu entdecken? Gottesdienst des Alltags, damit meine ich, Gottesdienst feiern wir ja nicht nur hier heute Sonntagmorgen, sondern jeder Augenblick, jeder neue Tag ist ein Gottesdienst, nämlich da, wo wir Nächstenliebe üben, da, wo wir etwas vom Empfangenen weitergeben an andere. Das, sagt Paulus einmal, das sei euer wohlgefälliger Gottesdienst. Die Arbeit wird dir zu viel. Und die Familie, der Beruf, das klagen wir oft. Und das klagen wir auch, wenn wir unsere Aufgaben nur widerwillig erfüllen. Und dann betrachten wir den Alltag als den Widerstand und das Hindernis unserer Gotteserfahrung. Jesus, wie soll ich deine Liebe erfahren, wenn das Leben so widerständig ist? Wäre der Chef nicht so unausstehlich und die Kollegen nicht so affektiert, die Kinder nicht so problematisch und überhaupt alle netter zu mir, dann wär's toll. Und wenn das so wäre, dann fände ich ja auch Zeit, wenn ich mich nicht mit diesem ganzen Morast der Alltagsbeschäftigung befassen müsste, dann fände ich ja auch Zeit und Muße, mich Gott zuzuwenden. Was wäre das schön? Aber ihr Lieben, was, wenn Glaube gar nicht so sehr in der stillen Kammer wächst, im Kämmerlein, sondern im Alltag? Was, wenn Glaube im Alltag wächst und reift? Was, wenn der Baum, der gute Baum, mitten im Leben steht, mitten unter den Menschen, wenn er gepflückt wird von dem einen und anderen? Gotteserfahrungen machen wir, wo wir etwas im Namen Gottes tun. Da ist der Herr und wir mit ihm. Unten auf eurem Zettel steht ein Zitat von Johannes Tauler. Der lebte 1300 bis 1336, ist also nicht so sehr alt geworden, war aber doch ein weiser Mann. In Straßburg geboren, trat er im Dominikanerkloster ein und wurde geistlicher Lehrer eines Nonnenklosters. Und er schreibt an die Schwestern: Man soll nie glauben, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist in Menschen einströmen, die sich der Tugendübung nicht befleißigen. Übersetzt heißt das, geht nicht davon aus, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dein Leben erfüllt, wenn du keine Tugendübungen, also wenn du keine guten Werke, wenn du nichts Konkretes in dieser Welt vollbringst. Ihr freilich möchtet am liebsten von jeder Arbeit frei sein. Man ging also damals auch ins Kloster, vor allem die Frauenklöster waren meistens die Höhergestellten, die adligen Damen, für die man nicht so viel Männer finden konnte. Also die Frauen wurden ja verheiratet, damit eben der Besitz der besitzenden Klasse weiter tradiert wurde. Und deswegen gingen damals ganz viele adlige junge Mädchen ins Kloster. Und da wollten sie eben nicht viel arbeiten. Freilich, ihr möchtet am liebsten von jeder Arbeit frei sein, um der Betrachtung willen. Das Ganze also sehr geistlich. Wie ihr sagt, sie sagen also, ich möchte Jesus anschauen, ich möchte Besinnung haben, ich möchte die Bibel studieren, ich möchte beten. Und Tauler sagt, das sieht sehr nach Faulheit aus. Ein jedes will Auge sein, alle wollen betrachten und nicht arbeiten. Und dann dieser letzte Satz, viele Leute lassen sich wohl Gott, also viele Menschen, nicht nur die im Kloster, sondern auch wir, viele Menschen, viele Christen überlassen sich wohl Gott. Wollen also mit Gott Gemeinschaft haben, wollen spirituelle Erfahrungen sammeln, wollen sich in Christus und seiner Liebe versenken. Viele Leute überlassen sich wohl Gott, wollen sich aber den Menschen nicht lassen. Mit den Menschen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Die machen so viele Probleme. Sie wollen, dass Gott sie bedränge. Er soll auf uns einstürmen mit seiner Kraft, mit seinem Geist, mit Erfahrung, mit Erlebnissen, mit Halleluja. Er möchte, dieser Mensch oder ihr möchtet, dass Gott euch bedränge, aber nicht die Menschen. Ich finde das ein ganz tiefes, weisheitliches Zitat, weil es so viel aussagt über die geistliche Situation aller Zeit, gerade über die geistliche Situation, die ihn dazu neigt, den Glauben nur zu verinnerlichen. Geistliche, spirituelle Erfahrungen sind absolut angesagt. Johannes Tauler sagt, wenn ihr nur wollt, dass Gott euch hat, aber ihr die Menschen los sein wollt, dann habt ihr nichts verstanden von wirklicher Nachfolge Jesu. Dann seid ihr schlechte Frucht am schlechten Baum. Also das Achten auf die Wirkung Gottes in uns verführt uns leicht zum Übersehen des Notwendigen um uns herum. Eine Versuchung des Glaubens ist unbestritten die Ablenkung, die uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Aber eine andere Versuchung des Christen ist die Muße ohne wirkende Liebe. Mit 1. Johannes 3, Vers 18 gesagt, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Was sind denn solche guten Werke, die der Wahrheit entsprechen? Ein gutes Wort ist bereits ein Werk der Liebe. Oder dem anderen mit seinem Herzen tragen, seine Schwächen erdulden. Auch das ist ein Werk der Liebe und davon haben wir genug. Christsein ist Gottes Berufung an uns, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Und wenn es auch nicht mehr schneit, vielleicht musst du trotzdem mal ein Auto anschieben helfen. Oder jemand an der Kasse, dem alles auf den Boden fällt, ich weiß es nicht. Schaut euch doch einfach um, schauen wir doch hin in unser Leben, schauen wir hin auf die Menschen, die etwas von uns bedürfen. Lieben wir Gott, wird unsere Liebe zu ihm darum auch nicht von Menschen, auch nicht von unseren Partnern, auch nicht von unserer Familie, von anderen Einflüssen abgelenkt. Nein, diese Dinge lenken uns überhaupt nicht von Gott ab. Aber wie oft betrachten wir sie als Ursache unserer Probleme mangelnder Zeit für Jesus? Aber Jesus ist ja nicht nur bei uns, wenn wir im Gottesdienst sitzen oder wenn wir Andacht halten oder wenn wir beten, sondern Christus ist uns gegenwärtig alle Zeit, immer, wo du bist. Tatsächlich stehen wir darum schon immer und überall an seiner Sache. Es ist nicht wahr, dass uns das ganz normale Leben davon abhält, Gott zu lieben und ihm zu dienen. Wahr ist, dass wir häufig den Gottesdienst des Alltags verweigern, weil wir den Alltag verachten. Doch Gott gehören wir in allem Tun und zu jeder Zeit. Es ist tatsächlich so. Liebe ist wirklich die einzige Ausgabe, die uns reicher macht. Und Nächstenliebe ist tatsächlich die einzige Ausgabe, die andere Menschen reich macht. Und Jesus sagt, daran erkennt man den guten Baum. Er trägt gute Frucht. Amen. Wir singen nun aus dem Lied, so jemand spricht, ich liebe Gott und hasst doch seine Brüder. Der irrt. Das ist Lied, wird angezeigt, wir singen die angezeigten 4 Strophen.
Wir feiern heute das Abendmahl und wir freuen uns, dass die Gemeinde wächst, dass immer wieder Geschwister zu uns neu dazukommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute wieder 3 Leute
drei Geschwister neu in die Gemeinde aufnehmen dürfen. Und ich bitte, immer nach vorne zu kommen. Und dich bitte ich auch zu kommen, Raimund. Also, ich meine Gerd, Topalskis meine ich. Wo sind sie? Und den Gerd Gehring, der hatte noch Kindergottesdienst. Vielleicht geht mal jemand hoch. Wir hatten ihm das gesagt, dass das heute kommen würde. Und er sagte, ja, ich bin wahrscheinlich noch... Da ist schon jemand gelaufen, danke. Ja, ihr könnt trotzdem nach vorne kommen, aber das ist in Ordnung. Kommst du mit, Raimund? Grüß dich, Kasimir. Grüß dich, guten Morgen. Ja, wir wollen euch heute in die Gemeinde aufnehmen und ich wollte euch einen Bibelvers vorlesen aus Römer 9, Vers 16. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Lieber Slavi, liebe Kasimira, das habt ihr erfahren, dass Gottes Erbarmen es ist, die euch erreicht hat. Ihr seid beide zum Glauben an Jesus gekommen, auf ganz besondere Weise, unterschiedlichen Weg. Aber ihr habt etwas erfahren von diesem Christus ist da und der ist es, der mich zieht. Er ist es, der mich zu Jesus bringt. Er ist es, an dem alles liegt. Und wir freuen uns einfach sehr, dass ihr jetzt hier seid, dass wir euch der Gemeinde zeigen können und dass wir euch herzlich willkommen heißen dürfen in unserer Mitte. Ja, und da kommt auch noch... Ja, du kommst. Ja, genau, das hatte ich schon gesagt. Du warst noch im Dienst für die Kinder, das ist toll. Also, Nächstenliebe, habt ne Thema. Alles klar. Nächstenliebe... Kasimira übt die auch für uns, immer mit dem Kaffeedienst. Ist auch so ein Nächstenliebesdienst. Genau, da freuen wir uns einfach sehr, dass ihr da seid, dass ihr uns auch unterstützt. Und Gerd, ich habe auch für dich noch ein Wort aus 5. Mose 2, Vers 7. Der Herr, dein Gott, hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Der Herr, dein Gott, hat dein Wandern auf sein Herz genommen. Um diesen Satz ging es mir. Das finde ich nämlich toll. Du hast einen Weg in der Gemeinde zurückgelegt und vor allem einen langen Weg mit Gott. Den kennst du schon eine ganze Zeit. Jesus hat dich begleitet. Dein Wandern hat er sich auf sein Herz genommen. Und jetzt steht hier ja durch diese große Wüste. Ich hoffe, davon gibt es nicht zu viel. Aber manchmal ist es auch so, dass wir eine Wüste durchqueren müssen. Und deswegen dieses Wort. Gott sieht dich, kennt dich und er hat dein Leben sich auf sein Herz genommen. Wir wollen jetzt noch für euch beten und Raimund wird für Gerd beten und ich werde für euch beten.
Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir wirklich herzlich danken, dass du deinen Weg mit Gerd gegangen bist. Dass er das wirklich erleben konnte, dass du ihn schon früh als Kind kennengelernt hast oder er dich finden konnte und dass er schon so lange dich wirklich kennt und einfach auch eine Zeit erleben konnte, wo ja er sich nicht so in deiner Nähe befunden hat. Danke, dass du ihn wieder ganz an die Hand genommen hast und dass er jetzt hier ist und dass er Sehnsucht hat nach dir und nach Gemeinschaft. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du ihn wirklich segnest in unserer Gemeinde, dass er wirklich erfährt, dass er dir hier begegnet, dass er Gemeinschaft mit Geschwistern haben kann. Und dass er erlebt, wie schön das ist, in Gemeinde zu sein und in Gemeinde, die du baust und in der du das Haupt bist. Ich möchte auch herzlich danken, dass Gerd mitarbeitet und ja, dass er im Kindergottesdienst dabei ist. Lass ihn erleben, wie schön das ist, dass du uns als Mitarbeiter auch gebrauchst. Ja, und so wollen wir dich bitten, Herr, dass er immer wieder Gemeinde als Segen erleben darf. Aber auch, dass er von dir zum Segen für andere Menschen gebraucht wird. Danke für deine Liebe und danke, dass du uns immer wieder einlädst, diese Liebe weiterzugeben. Amen.
Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, für Slavi und Krasimira. Herr, wir danken dir dafür, dass du ihnen deine Barmherzigkeit gezeigt hast, dass du sie gerufen hast, dass du ihnen begegnet bist, dass du gesagt hast, da bin ich bin dein Herr, dein Gott. Herr, wir danken dir, dass sie ihren Glauben mutig bekannt haben in ihrer Heimat. Wir danken dir, Herr, dass das ein großes Zeugnis des Glaubens ist und uns eine Ermutigung. Wir danken dir, Herr, dass sie einen Hauskreis gefunden haben, in dem sie zusammen sind, wo sie Heimat haben, wo sie mitreden, mitdenken, mitbeten. Und wir danken dir, dass sie in ganz praktischen Dingen unserer Gemeinde dienen. Herr, segne du sie bitte weiter in unsere Mitte. Und wir danken dir, dass sie bei uns angekommen sind mit diesem Tag, dass sie sich der Gemeinde anschließen und uns dadurch auch ermutigen, uns eine Freude sind. Danke, Herr, dass wir das heute dir so sagen dürfen und dass wir das von dir empfangen, dass du immer wieder Menschen deiner Gemeinde hinzutust. Segne bitte Slavi und Krasimira in unserer Mitte. Lege dein Angesicht auf sie und schau sie freundlich an. Amen.
Vor dem Abendmahl singen wir jetzt noch ein Lied. Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab.
Wir wollen nun gemeinsam das Abendmahl feiern. Und zu dieser Mahlfeier, zu der ihr nach vorne kommen werdet, ist jeder ganz herzlich eingeladen, der Glauben an Jesus Christus hat. Wenn du das in deinem Herz und Sinn weißt, dass du zu Jesus gehörst, wenn du gespürt hast, dass Jesus sagt, du, ich gehöre zu dir, du bist mein Kind. Ich bin mit dir in dieser Welt und diesem Leben unterwegs. Wenn du das von dir sagen kannst, dann bist du herzlich eingeladen, aufzustehen, nach vorne zu kommen und Brot und Wein zu nehmen. Jesus Christus, der uns seine Liebe erzeigt hat in seinem Opfer, das er für uns brachte am Kreuz, er lädt uns ein zu kommen mit den Einsetzungsworten aus dem 1. Korintherbrief. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr des Herrn Tod, bis dass er wiederkommt.
Bevor wir das Mahl nehmen, wollen wir unsere Sünden bekennen. Ich bitte dazu aufzustehen. Ich werde einen Text sprechen, dann eine Pause machen, wo jeder Gelegenheit hat, Dinge, die ihn bewegen, die ihn vielleicht auch hindern, zum Mahl zu kommen, noch vor Gott zu bringen, und danach schließe ich es ab. Herr, unser Gott, du Schöpfer aller Dinge, vor dem nichts verborgen ist, wir denken vor dir an unser Leben und an das Leben unserer Gemeinde. Dabei erkennen wir, dass wir in Gedanken, Worten und Taten schuldig geworden sind. Wir bekennen vor dir, dass wir oft deine Liebe missachtet und dem Geist der Lieblosigkeit Raum gegeben haben. Du hast uns durch dein Wort mit Kräften für den Alltag ausrüsten wollen. Wir aber haben uns dir verschlossen und sind anderen Mächten hörig geworden. Unwichtiges ist uns wichtig geworden, aber für das Entscheidende nahmen wir uns wenig Zeit. Oft haben wir uns selbst zum Maß aller Dinge gemacht und haben dabei dich und unsere Nächsten vergessen. Du hast uns in die Welt gesandt, dein Heil zu bezeugen. Wir aber sind den Menschen dein Zeugnis schuldig geblieben. Wir beugen uns vor dir und bitten dich gemeinsam: Herr, erbarme dich unser. Vergib uns, wo wir gefehlt haben, und bringe uns durch deinen Heiligen Geist wieder zurecht. Hilf uns durch Jesus Christus, unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn, unserem Nächsten zu dienen und zu deiner Ehre zu leben. Amen.
Jesus Christus lädt uns ein zum Mahl. Er spricht: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für dich gebrochen wird. Solches tu zu meinem Gedächtnis. So wahr du von diesem Brot isst, so wahr starb Jesus Christus für dich zur Vergebung deiner Sünden. Und unser Herr spricht: Nehmt und hin und trinkt. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Blut Christi ist für dich vergossen. So wahr du von diesem Kelch trinkst, so wahr verheißt dir Jesus Christus ewiges Leben. Amen. Wir feiern das Mahl in der schon geübten Weise, dass ihr bitte durch den Mittelgang nach vorne kommt und durch die Außengänge wieder zu eurem Platz zurückgeht. Und wir bitten die Helfer auch nach vorne zu kommen, dass wir das Mahl jetzt feiern können.
Herr, dein Blut bringt uns Rettung, Herr, dein Blut schenkt Befreiung. Durch dein Blut kann ich stehen in deinem Heiligtum. Das, was wir eben auch nachvollzogen haben im Abendmahl, dürfen wir vor Gott stehen. Dürfen wissen, wir sind in seiner Gegenwart. Und ich möchte uns bitten, dazu aufzustehen, zur Anbetung, zum Lobpreis. Auch nochmal im Blick auf dieses Abendmahl.
Nimm fort, was ich schon tanze. seit langer Zeit.
Thank you.
Wir haben eben vom Brot des Lebens genommen und gleich gibt es Brot für den Bauch in einem gemeinsamen Buffet, was sich speist aus den Beiträgen der Teilnehmenden. Ist gleich Gelegenheit, hier gemeinsam zu Mittag zu essen, noch zusammen zu bleiben. Das geht über das schon gewohnte Angebot von Tee und Kaffee hinaus. Aber es ist auch jeder eingeladen, der jetzt nichts mitgebracht hat, der davon nicht wusste, dabei zu sein, sich noch auszutauschen. Am Dienstag Gemeindeversammlung um 20 Uhr. Dabei geht es auch um technische Fragen. Eine Erweiterung, Verbesserung der Stromversorgung dieses Gebäudes hier, um einen Umzug der Technik aus den Kabäuschen am Rande in den Saal, damit auch die Tonqualität besser überwacht werden kann und einiges mehr. Wer dazu noch Fragen hat, hat heute auch während des gemeinsamen Mittagessens dazu Gelegenheit, den Leiter der Techniktruppe, Sebastian Tkatschuk, anzusprechen. Er wird noch mindestens bis 13 Uhr da sein und steht gerne für die Fragen zur Verfügung. Die Tätigkeit des Technikteams, davon profitieren wir auch, indem wir wieder einen funktionierenden Beamer haben. Dankeschön. Ein Hinweis auf den Frauentag bei unserer Tochtergemeinde in Holzwickede am kommenden Samstag von 10 bis 15 Uhr. Dazu gibt es Handzettel am Schriftenständer. Und Dienstag in einer Woche nochmal eine Art Gemeindeversammlung, aber nicht eine turnusmäßige, sondern ein Informationsabend. Dort wird das Team, was sich mit der Überarbeitung der Wahlordnung in den vergangenen Wochen intensiv befasst hat, seinen Stand mitteilen und darüber mit euch ins Gespräch kommen. Schließlich noch ein fernerer Termin, nämlich Anfang Mai, eine Frauenfreizeit des Frauenfrühstücks auf der Glockenspitze in Altenkirchen. Die Ankündigung ist heute deswegen wichtig, weil nächsten Sonntag die Anmeldefrist abläuft. Also sich in den nächsten 6-7 Tagen müsste man sich entscheiden. Die Anmeldung bitte bei Esther Drastik. Nach dem Gottesdienst ist Gelegenheit, hier vorne noch mit jemand ins Gespräch zu kommen, ganz in Ruhe sich mit jemand auszutauschen, auch mit jemand zu beten. Dazu stehen Helfer zur Verfügung. Und wir wollen uns jetzt unter den Segen stellen, bevor wir aus diesem Saal auseinandergehen.
Unser Gott und Schöpfer sagt: Vor mir hat es keinen anderen Gott gegeben und auch nach mir wird keiner kommen. Ich allein bin Gott, ich der Herr, außer mir gibt es keinen Retter. Keine Macht der Welt kann mir etwas aus der Hand reißen. Was ich tun will, kann niemand verhindern. Darum fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Amen.